Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es geschah im Frühjahr 2011. Thomas Bach ist damals Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes und Vizepräsident des IOC. Aber er will ganz nach oben und den Belgier Jack Rogge 2,5 Jahre später als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees ablösen. Soweit so legitim, der Weg, wie er versucht, sein Ziel zu erreichen, aber dann wohl nicht mehr. Diesen Schluss zumindest legt ein Buch nahe, das morgen erscheint. Titel: Putins Oligarch, wie Thomas Bach und das IOC die Olympischen Spiele verraten. Und geschrieben und recherchiert haben es Johannes Aumüller und Thomas Kistner, Sportjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Tag, Herr Kistner.
Hallo, schönen guten Tag.
Die vermeintliche Russlandnähe von Thomas Bach wurde in der Vergangenheit ja immer wieder kritisch beäugt. 2014 bei den Winterspielen in Sotschi, 2016, als das IOC auf den russischen Dopingskandal ja schon eher milde reagiert hat. Und auch als Russland die Ukraine überfallen hat, hatten sich viele eine etwas entschlossenere Haltung gewünscht. Inwiefern gehen Ihre Recherchen jetzt über das bekannte Bild hinaus?
Also unsere Recherchen verbinden diese Eindrücke und diese ja auch realen Vorgänge, also dieser fürsorgliche Täterschutz, kann man es ja fast nennen, den das IOC unter Thomas Bach den Russen hat angedeihen lassen, insbesondere im Zuge des jahrelang währenden Staatsdoping-Skandals nach den Sotschi-Spielen, wo also haufenweise russische Olympiasieger per Doping kreiert worden sind. Dieses Gefühl, dass Bach sehr eng an Putin hängt, der enge Austausch zwischen den beiden, die vielen freundschaftlichen Bilder auch, die man gesehen hat, dass all das mehr ist als ein ungutes Bauchgefühl, sondern dass es eine Verbindung ist, die auf Vereinbarungen beruht, dass es eine Verbindung ist, die offenbart, dass sowohl die Russen unter Putin als auch schon früher die Sowjets noch zu ihrer Zeit den olympischen Sport sich mehr oder weniger untertan gemacht haben. Und das, glaube ich, ist die klare Aussage, das ist das Bild, das wir im Buch zu zeichnen versuchen. Und da haben wir natürlich auch noch ein paar Hinweise mehr. Sie haben es ja schon mit diesem Zeitraum angesprochen, dass es eine enorm enge Verbindung ist, die man sehr kritisch beäugen muss und die auch Erklärungen liefert für das Verhalten des IOC, insbesondere im Umgang mit Russland.
Erzählen wir also die Geschichte von 2011, einen Ansatzpunkt Ihrer Recherchen weiter. Thomas Bach nämlich reist 2011 nach Moskau. Was passiert da?
Er reist nach unseren Recherchen und auch auf Grundlage von Aussagen eines damaligen deutschen Spitzenfunktionärs, Alfons Hörmann, der dann wenig später Thomas Bach auch an der Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes als Präsident nachgefolgt ist. Auf Grundlage einer eilstaatlichen Versicherung von Herrn Hörmann war es so, dass Bach während der Ski-WM damals in Garmisch-Partenkirchen praktisch über Nacht zu Putin abgereist ist. Er hat sich bei Hörmann, der damals ja als Präsident des Deutschen Skiverbandes praktisch der Gastgeber, der Chef dieser Veranstaltung in Garmisch war, verabschiedet, abgemeldet, hat gesagt, du, ich muss nach Moskau und bin morgen zurück. Und als er dann zurückkam, so Hörmann, hat er ihm berichtet, dass er mit Putin gesprochen hat und sich Putins Okay für seine Kampagne als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees eingeholt hat und er da auch zu verstehen gegeben habe, jetzt kann ich es werden, mit Putins Hilfe wird man das. Und Fakt ist, dass Putin tatsächlich der große Strippenzieher ist, dass man über und mit und dank Putin im Sport bis vor kurzem, bis zum Ausbruch des Ukraine-Krieges, definitiv hat Karriere machen können in den hohen Ämtern. Denn Russlands Funktionäre durchsetzen den Weltsport in ganz vielen Positionen. Und Fakt ist auch, dass Putin so immer schon gearbeitet hat. Da schwebt dann mal irgendwo der Privatjet ein und holt einen ab und dann wird im Kreml kurz verhandelt und dann gibt es ein Okay oder einen Daumen runter. Und Bach hatte natürlich ausreichend Gelegenheit, sich zu diesem Vorgang zu äußern. Er ist wiederholt angefragt worden und hat es nie in Abrede gestellt, sondern hat es umkurvt und hat vage Hinweise auf russische Desinformationskampagnen gemacht. Aber Sie sehen ja schon selbst, ein hoher deutscher Sportfunktionär. Das ist kein Kreml-Bot, das ist kein russischer Troll, sondern das ist eine verlässliche deutsche Quelle. Und im Übrigen muss ich sowas natürlich abräumen, wenn es nicht stimmt.
Das heißt aber, die Aussage von Alfons Hörmann stützt quasi Ihre Recherchen und nicht umgekehrt.
Ja, das ist richtig. Thomas, es ist auch so, dass uns auch andere Leute, insbesondere die damals im Wahlkampf mit Bach standen, berichtet haben, wie jetzt zum Beispiel im Umfeld der amerikanischen Gruppe, die ihren Verfolgenden ganz, ganz gerne im Amt gehabt hätten, das war damals der Puerto Ricaner Richard Carrion, wie sie dann versucht haben, die Stimmung auszuloten bei Putin im Kreml, eben weil der Mann so wichtig ist für solche Entscheidungen. Und sie haben das IOC-Ehrenmitglied Henry Kissinger, der ja öfter mal bei Putin war, dann da mal wieder hingeschickt, oder er hatte ohnehin ein Treffen mit Putin. Jedenfalls hat er dabei eruiert, wie die Geneigtheit ist bei Putin, sich für den amerikanischen Kandidaten zu positionieren. Und der kam zurück und hat gesagt, sorry, da kann er nichts machen. Er hat sich eben schon auf den anderen festgelegt.
Jetzt hatte Thomas Bach aber 2011 ja schon viele wichtige IOC-Persönlichkeiten hinter sich. Sie selbst schreiben, auf jedem Erdteil hatte er quasi führende IOC-Männer hinter sich. Warum brauchte er Putin überhaupt?
Naja, solche Wahlen sind schwierig einzuschätzen. Danach weiß man es besser. Aber wenn wir auf diese spezielle Wahl sehen, wir beschreiben sie auch im Buch, dann sieht man sehr schnell, dass das sehr wohl sehr wichtig war, wirklich alle Türen zuzuschlagen. Denn Bach ist überhaupt erst im zweiten Wahlgang gewählt worden. Und das Ganze wäre deutlich knapper noch ausgegangen, wenn nicht einer der mitlaufenden Bewerber, der völlig chancenlos war, aber einfach trotzdem im Rennen geblieben ist, nämlich damals der Schweizer Dennis Oswald, der bis heute im Vorstand sitzt. Also es gibt Leute, die wollen da einfach nicht raus. Wenn der die Konsequenz gezogen hätte, darüber wurde dann zwischen den Abstimmungen auch heiß gerungen, ja, und man sagt, du gehst jetzt raus, und in dem Moment können auch 5 andere Schweizer IOC-Mitglieder wählen, denn die dürfen ja so lange nicht wählen, solange ein Schweizer Landsmann im Ring steht, dann wären 6 Stimmen von den 5 definitiv im anderen Lager gelandet wären, frei geworden, und dann wäre es noch enger geworden. Und dann kann sich so eine Wahl, selbst wenn sie so gut vorbereitet ist, noch in der Endabstimmung verschieben. Also das ist notwendig, denn Bach, das kommt auch dazu, ist kein Funktionär, ist kein Mensch, den die Menschen lieben. Mm. Ja, also den wählt man nicht, weil man begeistert von ihm ist, sondern den wählt man, weil man den Auftrag hat oder weil man sich was davon verspricht. Mm. Aber nicht, weil er der Kandidat der Herzen ist.
Aber inzwischen ist es ja ganz offensichtlich zu einem Bruch gekommen zwischen Thomas Bach und Wladimir Putin.
Ja, den gibt es ohne Frage. Das IOC beschwört das ja in geradezu schrillen Tönen. Und man sieht es aber vor allem an den Realitäten, die sich entwickeln. Die Russen haben nicht nur den Bruch vollzogen, sondern sie gehen auch in die Offensive. Sie haben jetzt in kürzester Zeit eine ganze Reihe von Events hochgezogen, neu kreiert, die man als Gegenspiele begreifen kann. Es gibt die Future Games, es gibt die Freundschaftsspiele, es gibt BRICS-Spiele, also Spiele, an denen die BRICS-Staaten teilnehmen. Aber Putin hat doch schon gesagt, sind natürlich auch alle anderen eingeladen. Und das ist eine Bedrohung für die Olympischen Spiele, die übrigens dieses Jahr eingebettet sind in solche Veranstaltungen. Denn wenn sich bei diesen Events mehr und mehr Teilnehmer zusammenfinden und wenn insbesondere bei solchen Events dann auch noch Prämien ausgelobt werden, und damit ist sehr stark zu rechnen, dann gibt es bei Olympia nicht, dann entsteht hier eine große Konkurrenzveranstaltung, und das ist das Schlimmste, was es gibt für das IOC.
Thomas Kistner im Deutschlandfunk Kultur, Sportjournalist bei der Süddeutschen Zeitung und einer der Autoren des Buches Putins Oligarch, wie Thomas Bach und das IOC die Olympischen Spiele verraten. Morgen erscheint das Buch im DTV-Verlag. Ich danke Ihnen, Herr Kistner.
Gerne.